Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Im Studio Carsten Schröder und weiter geht's hier mit Berichten aus der Redaktion Umwelt und Verbraucher. Die Kollegin Susanne Kuhlmann ist darum im Studio. Welche Themen erwarten uns in der nächsten knappen halben Stunde? Susanne Kuhlmann.
Anlässlich des Petersberger Klimadialogs, der natürlich auch von der Viruspandemie geprägt ist, schätzt Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik ein, wie es mit der internationalen Klimapolitik weitergehen könnte. In Kalifornien wird die Erderwärmung als Ursache für das langsame Sterben der Riesenmammutbäume gesehen. Zoom 5.0 ist da, die Video-Chat-Software jetzt mit einem Update gegen Störungen von außerhalb. Und dann geht es noch um die neuen Regeln der Straßenverkehrsordnung und um Fitness-Apps und den Datenschutz. Ein nachhaltiger Weg aus der Krise wird beim diesjährigen Petersberger Klimadialog gesucht. Wegen der Viruspandemie kommen die Teilnehmenden aus rund 30 Ländern gestern und heute per Videokonferenz zusammen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat eingeladen und Großbritannien, Gastgeber der aufs kommende Jahr verschobenen nächsten UN-Klimakonferenz in Glasgow, ist Mitausrichter. Heute Vormittag konnte ich mit Dr. Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik sprechen. Ich fragte ihn zunächst, worum es beim ersten hochrangigen Ereignis der internationalen Klimapolitik ohne persönlichen Kontakt geht.
Ja, man könnte sagen, es geht darum, sich überhaupt zu sehen, sich überhaupt zu sprechen, aber auch zu zeigen, dass Klimaschutz immer noch auf der politischen Agenda steht, weil das Klimaproblem ja nicht kleiner wird, nur weil wir im Moment wegen Corona wichtigere Themen auf der Agenda haben.
Mit unfertigen Verhandlungen über den weltweiten Handel mit Emissionszertifikaten ging man im Dezember in Madrid auseinander. Denken Sie, dass man ein Jahr später in Glasgow weitergekommen wäre?
Ich bin skeptisch, ob man da am Ende diesen Jahres, wenn Glasgow hätte stattfinden sollen, weitergekommen wäre. Fast das wichtigere Thema als die internationalen Handelsmechanismen wären neue Ziele aller Staaten gewesen. Darauf hatte man eigentlich gehofft. Und man kann nicht verhehlen, dass einige in der Klimadiplomatie ganz froh sind, dass es da jetzt nicht zum Schwur kommt, weil fraglich gewesen wäre, ob Länder wirklich ihre Ziele anschärfen. Diejenigen, die sich dazu bislang geäußert haben, Norwegen, Neuseeland, die Schweiz, Japan, haben sich eher zurückgehalten. Die Europäische Union will ab Herbst darüber ernsthaft diskutieren, ob sie ihr Ziel für 2030 verschärft. Aber darüber gibt es jetzt schon Streit.
Die nationalen Klimapläne, über die Sie gerade gesprochen haben, die sollten ja eigentlich Ende dieses Jahres eingereicht werden. Der Stand der Dinge in der EU, Sie haben ihn kurz beschrieben. Wer gehört zu den Vorreitern und wer zu den Bremsern?
Die EU-Kommission gehört zu den Vorreitern, das tut sie auch traditionell. Aber die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen war im vergangenen Jahr schlichtweg, um gewählt werden zu können, gezwungen, da sehr ambitionierte Aussagen zu machen. Und üblicherweise wird die Kommission bei schärferen Klimazielen immer von Frankreich, Deutschland, den Skandinaviern bis zum Austritt auch vom Vereinigten Königreich, Großbritannien unterstützt. Und die Osteuropäer sind in der Regel sehr viel zurückhaltender. Die Südeuropäer neigen mal zu der einen oder zu der anderen Seite. Aber man kann sich vorstellen, dass aufgrund der Corona-Krise das jetzt auch nicht auf der Prioritätenliste von Spanien und Italien so weit oben steht.
Heute erscheint ein Bericht der Londoner Strategieberatung Vivid Economics und der Organisation Finance for Biodiversity, der die Krisenrettungspakete Deutschlands und 10 weiterer europäischer Länder bewertet. Was heißt es für die Klimaschutzanstrengungen der Staaten, dass mit der Corona-Pandemie ein neues, dringendes, großes und auch teures Problem entstanden ist?
Zum einen lenkt natürlich erstmal das Problem an sich ab, das viel drängendere Pandemieproblem. Dann nehmen wir sehr viel Geld in der Hand, jedenfalls in einigen europäischen Staaten und auf EU-Ebene. Und das kann man natürlich auch für die Transformation der Volkswirtschaften hin zu einer Dekarbonisierung einsetzen, wenn man das ohnehin schon beschlossen hat. Aber um dieses Geld wird es natürlich viel Gerangel geben. Und wenn man das konkret runterbrecht und sagt, der deutsche Staat steigt zum Beispiel bei Lufthansa ein, dann wäre die Forderung vieler Umweltschützer zu sagen, dann können wir das doch an Kriterien binden, dass sich zum Beispiel Fluggesellschaften in Richtung von Klimaneutralität entwickeln müssen. Das ist so ein bisschen der Logik folgend, so wenn wir ein Langfristziel verabschiedet haben, das haben wir in der EU, Klimaneutralität 2050, und jetzt staatliches Geld einsetzen, dann sollten wir darauf achten, dass wir die Transformation auch voranbringen und nicht alte Strukturen festigen.
Das wäre also bei allem Schwierigen, was gerade bewältigt werden muss, möglicherweise eine Chance für den Klimaschutz in dieser Krise?
Ich würde nicht sagen, dass man sich damit verbessert. Man verhindert vielleicht, dass man zurückfällt. Es werden zwar die Emissionen in diesem Jahr fallen, im nächsten Jahr kann ich mir vorstellen, werden sie auch deutlich niedriger sein. Aber es geht gewissermaßen darum, einen vollständigen Rebound zu verhindern, der Emissionen und dann zwei verlorene Jahre zu haben. Man kann ja sagen, aus Sicht der Klimapolitik läuft die Zeit ja gegen einen. Wenn man umsteuern will, muss man am Ball bleiben. Und jede andere große Krise verschiebt zunächst mal die kurzfristigen Prioritäten. Und das ist ein Problem. Aber ich glaube, es geht auch darum, das zu verhindern, was man 2008, 2009 bei der Finanzkrise gesehen hat, dass man doch eher die fossilen Strukturen gestärkt hat, zum Beispiel in Deutschland mit der Abwrackprämie, mit der man dann viele Dieselfahrzeuge auf den Markt gebracht hat, mit denen man sich heute gewissermaßen herumschlagen muss. Also ich glaube, es geht auch darum, daraus zu lernen, aus der letzten großen wirtschaftlichen Krise, und diese Konjunkturpakete zumindest starke grüne Elemente beinhalten zu lassen.
Der Petersberger Klimadialog als Videokonferenz. Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz? Das waren Einschätzungen von Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie gelten als die größten und ältesten Lebewesen der Welt. Die Riesenmammutbäume, die Sequoias in Kalifornien. Fast 100 Meter hoch können sie wachsen, bis zu 3000 Jahre alt werden, und sie behaupten sich extrem gut gegen Schädlinge und Feuer. Nun zeigt sich allerdings, dass Winzlinge die uralten Riesen zu Fall bringen können. Katharina Wilhelm erzählt die ganze Geschichte.
Listen to that hollow sound.
So hört sich ein Riesenmammutbaum an, wenn man auf ihn draufklopft. Eine dicke rote Rinde, die etwas fluffig und weich aussieht, umgibt die Riesen. Diese Rinde schützt sie vor den Feuern, die es hier regelmäßig gibt, erklärt mir Nate Stevenson.
And you can see it can burn down here, it's burned. But it didn't burn all the way through and kill the wood underneath.
Nate Stevenson, der hier für die Geologiebehörde der USA arbeitet, beschäftigt sich seit Jahren mit den Sequoias, den ältesten, größten Bäumen der Welt. Viele der Bäume im Nationalpark der Sierra Nevada sind um die 1000 Jahre alt. Sie gelten als Überlebenskünstler, fast unkaputtbar, könnte man sagen. Es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie sie normalerweise sterben können. Sie fallen um oder sie werden von sehr heißen Feuern vernichtet, sagt Stevenson.
They've had two ways of dying that we've ever seen. One is they just fall over, and the other is if a really hot fire burns, they get killed by the fire.
Doch Nate Stevenson ist besorgt. Seit einiger Zeit beobachten er und seine Kollegen, dass auch etwas anderes die Riesen sprichwörtlich zu Fall bringt. Winzig kleine Käfer.
Let's introduce you to the beetle.
Dafür wandern wir zu dem Baum, der als erstes den sogenannten Zedernborkenkäfern zum Opfer gefallen ist.
Die Baumkletterer der Universität Berkeley haben den Baum bestiegen, als er gerade noch am Leben war, und gaben ihm den Spitznamen Lazarus, also der von den Toten aufersteht. Leider war das nicht der Fall.
2014 fiel ein riesiger Zweig von diesem Baum. Die Forscher im Nationalpark sahen, dass er von kleinen Borkenkäfern befallen war. Ungewöhnlich, denn normalerweise werden die Sequoias eben nicht von Käfern befallen. Bis jetzt. Innerhalb eines Jahres vernichteten die gerade mal 3 Millimeter großen schwarzen Käfer den mutmaßlich 2000 Jahre alten Baum. Nate Stevenson erklärt, wie die kleinen Käfer den großen Baum genau töten.
Yeah, those are the holes that the
die Weibchen bohren Gänge und legen Eier ab. Die Babys schlüpfen dann und bohren sich wieder heraus. Aber genau das unterbindet die Wasserzirkulation im Baum.
28 Sequoias haben die Experten in den vergangenen Jahren gefunden, die durch die Käfer abgestorben sind. Warum die Sequoias auf einmal ein Käferproblem haben, das ist den Forschern noch nicht ganz klar. Möglicherweise ist die vermehrte Trockenheit ein Stressfaktor. Die Sequoias sind nämlich sehr durstig. 2000 Liter am Tag braucht ein ausgewachsenes Exemplar. Die ausgesprochene Dürre, die Kalifornien in den letzten Jahren erlebt hat, könnte dafür sorgen, dass die Sequoias ein echtes Problem mit der Wasserversorgung bekommen. Möglicherweise könnte man die Käfer mit Pheromonen bekämpfen.
These beetles, depending on the kind of beetle,
je nachdem, welche Käfer es sind, locken sie sich mit Botenstoffen an, um zu sagen, kommt alle zu diesem Baum. Oder sie geben Pheromone ab, die andere Käfer warnen. Je nachdem könnte man diese Botenstoffe nutzen, um Fallen aufzustellen oder sie von den Bäumen fernzuhalten.
Noch sei aber überhaupt nichts entschieden, sagt Stevenson. Es wäre auch ein völlig neuer Ansatz für die Nationalparks, in denen normalerweise die Natur sich selbst überlassen wird und ihre Probleme quasi allein regelt. Doch diese Zeiten sind vielleicht angesichts des Klimawandels schon lange vorbei.
Katharina Wilhelm über kleine Käfer, die Riesen-Mammutbäumen den Garaus machen. Videochats boomen, seit wir uns kaum noch von Angesicht zu Angesicht mit Freunden und Kollegen treffen können. Quasi über Nacht wurde so die Videochat-Software der amerikanischen Firma Zoom berühmt. Weil sich mittlerweile eine Reihe von Datenschutzproblemen ergeben haben, bringt Zoom gerade die neueste, fünfte Version seiner Anwendung heraus, die vor allem das Zoom Bombing verhindern soll. Fremde konnten laufende Videochats zum Beispiel mit Gewaltbildern oder Pornos bombardieren. Markus Schuler hat in San Francisco mit dem IT-Vorstand von Zoom gesprochen.
Das Softwareunternehmen ist vom plötzlichen Erfolg überrollt worden. Innerhalb weniger Wochen sind die Nutzerzahlen explodiert, sagt IT-Chef Harry Mosley. Wir sind von 10 Millionen auf 300 Millionen Nutzer gewachsen. Das ist phänomenal. Trotz eines solchen Zuwachses läuft unser Dienst sehr zuverlässig. Zoom wird nicht mehr nur von Firmen eingesetzt, es dient auch Selbsthilfegruppen, Schulklassen, sogar Beerdigungen werden via Zoom gestreamt. Und das alles, weil die Software nicht nur kostenlos, sondern weil sie auch leicht zu bedienen ist und relativ gute Bild- und Tonqualität liefert.
You've got K-12, you've got universities, you've got government agencies.
Gymnasien, Universitäten, Behörden, Firmen aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Anforderungen und Beschränkungen nutzen uns. Für uns war der Datenschutz immer ein wichtiges Thema. Das müssen wir nun an die komplett veränderten Bedingungen anpassen. Mit der nun veröffentlichten Version versucht das Unternehmen aus San Jose im kalifornischen Silicon Valley, die schlimmsten Fehler zu bereinigen. Das Zoom-Bombing soll nun nicht mehr möglich sein, bei dem Fremde an einem Videochat teilnehmen und dort fluchen und beleidigen können. Diese Eindringlinge können nun gemeldet werden. Die Warteraumfunktion ist jetzt automatisch aktiviert. Der Einladende muss jeden einzelnen Nutzer vorher genehmigen.
Moving the security controls that were
Die wichtigsten Sicherheitsfunktionen sind jetzt direkt quasi auf Knopfdruck zu erreichen. Sie stehen dem Konferenzleiter oder seinem Co. zur Verfügung. Dass der Dienst so eine gute Bild- und Tonqualität liefert, selbst mit vielen Dutzend Teilnehmern, liegt an der IT-Infrastruktur. Das Unternehmen betreibt 17 eigene Rechenzentren weltweit. Seit fast 10 Jahren gibt es das Softwareunternehmen. Bis zur Corona-Krise war es eigentlich nur in der IT-Welt bekannt und hat sein Angebot vor allem an Firmenkunden orientiert, die dafür bezahlen.
Die Videochat-Software Zoom soll jetzt dank eines Updates vor Datenschutzlücken und Angriffen von außen geschützt sein. Wer gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt und erwischt wird, muss ab heute mit drastischeren Strafen rechnen. Denn nun gelten neue Regeln, die vor allem Fußgänger und Radfahrer besser schützen sollen. Es geht zum Beispiel um Sicherheitsabstände beim Überholen und um das Halten und Parken auf Gehwegen und auf Radwegen. Katharina Hamburger in Berlin, was hat sich diesbezüglich im Einzelnen geändert?
Naja, also schauen wir mal zum Beispiel auf den Sicherheitsabstand, wenn es ums Überholen geht. Da ist es nicht mehr so, dass es nur ein ausreichender Sicherheitsabstand sein muss bisher, der undefiniert ist, sondern der ist ganz genau definiert, nämlich 1,5 Meter innerorts und 2 Meter außerorts. So müssen Autos jetzt Fahrradfahrer oder auch zum Beispiel E-Roller überholen. Dann gibt es auch diverse Neuerungen, was das Parken und Halten betrifft. Also zum Beispiel darf man nicht mehr auf einem sogenannten Schutzstreifen, also auf einem Fahrradstreifen, der mit so einer gestrichelten Linie markiert ist, halten. Bislang durfte man das 3 Minuten Minuten lang. Wer dort parkt, muss Bußgeld zahlen und kann einen Punkt bekommen, wenn er dabei andere gefährdet. Dann ist es auch so, dass Autofahrer, wenn ein Fahrradstreifen vorhanden ist, nicht mehr 5 Meter von einer, also von einer Einmündung entfernt parken dürfen, sondern die müssen jetzt 8 Meter Abstand halten. Auch das ist jetzt vorgeschrieben. Und es gibt zum Beispiel noch ein neues Verkehrszeichen, das an Engstellen, das können dann die Kommunen aufstellen, nicht mehr überholt werden darf, also dass 2 Räder nicht mehr überholt werden dürfen. Das kennen wir ja alles zum Beispiel aus Baustellen, wenn es sehr eng wird und die Autos sich trotzdem noch an dem Fahrradfahrer vorbeiquetschen. Das ist ja dann sehr gefährlich. Fahrradfahrer wiederum bekommen ein paar Erleichterungen. Zum Beispiel soll es einen grünen Abbiegepfeil geben, der es Fahrradfahrern an roten Ampeln ermöglichen kann, wenn die Kommune das möchte, dass man dort dann trotzdem abbiegen darf, auch wenn die Ampel rot ist.
Apropos Abbiegen, es gibt immer wieder tödliche Unfälle, wenn Lkw rechts abbiegen und Fußgänger oder Radfahrer übersehen, weil sie sich im toten Winkel neben dem Fahrzeug befinden. Nun dürfen Lkw beim Rechtsabbiegen innerorts nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren.
Ja, ganz genau. Und bei LKWs, bei denen das missachtet wird, da kann es zumindest halbwegs teuer werden. Da droht ein Bußgeld von 70 Euro und ein Punkt für den LKW-Fahrer. Das ist dann natürlich auch eine Frage, möchte man das riskieren, wenn man eben von diesem LKW-Fahren als Beruf abhängig ist.
Zu schnelles Fahren innerorts wird auch härter bestraft, zumindest wenn da eine bestimmte Grenze gerissen wird.
Ganz genau. Und zwar droht 1 Monat Fahrverbot, wenn man innerorts mehr als 21 km/h zu schnell fährt. Also dann kann man ganz schnell eben seinen Führerschein für eine bestimmte Zeit verlieren.
Dass Autofahrer viel zu spät oder überhaupt nicht daran denken, eine Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden oder freizulassen, das ist bei Unfällen fatal und wird jetzt ebenfalls höher bestraft. Und zwar nicht nur mit Geldbußen.
Ja, zum einen kann es teuer werden. Unerlaubtes Benutzen einer Rettungsgasse, 240 bis 320 Euro, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte. Und wenn man die Rettungsgasse nicht bildet, dann bekommt man auch eine relativ hohe Geldstrafe. Und neu ist eben 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte, die einem eingetragen werden können.
Welche neuen Regelungen gelten für Carsharing-Wagen und für Elektroautos?
Ja, da geht es vor allem ums Parken. Da soll es ein sogenanntes Sinnbild geben, also ein Symbol, das anzeigt, wo Carsharing-Autos parken dürfen und wo auch E-Autos parken können. Soll übrigens auch bestraft werden, wenn sich dort ein Auto hinstellt, das eben kein E-Auto ist. Und für Carsharing-Autos soll es auch eine Plakette geben, damit diese auch als solche gekennzeichnet werden können und eben dann auf entsprechenden Stellen auch parken dürfen.
Radfahrer dürfen nun auch nebeneinander fahren, wenn sie dadurch niemanden behindern. Mehr Rechte und mehr Schutz für sie und für Fußgänger. Das neue Gesetz soll ja ausdrücklich dafür sorgen, dass mehr Menschen aufs Rad umsteigen. Bleibt zu hoffen, dass das auch kontrolliert wird. Und ob es eingehalten wird, eine Frage der Polizeikapazitäten.
Ja, das sicher. Und das ist dann vor allem eine Sache der Länder, die ja dafür zuständig sind. Ich habe mit dem ADFC gesprochen, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Die sagen, dass dieser Bußgeldkatalog, der ja jetzt in Teilen deutlich höher ist, vielleicht auch ein Anreiz dafür sein kann, dass die Kommunen sich mehr darum kümmern, dass sie deutlich mehr kontrollieren, wenn diese Bußgelder eben nicht mehr im, wie der ADFC sagt, Taschengeldbereich liegen. Also das bringt ja auch entsprechend dann Einnahmen für die Kommunen.
Danke nach Berlin an Katharina Hamberger. Und noch eine Ergänzung. Die Strafe fürs Falschparken auf einem Platz für Schwerbehinderte hat sich übrigens von 35 auf 55 Euro erhöht. Viel zu wenig, meint die Behindertenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, ISL. Fitnessstudios und Sportvereine haben geschlossen, aber im Internet finden sich unzählige Videos für jede Form von Training in den eigenen 4 Wänden. Auch Fitness- und Gesundheits-Apps, die man sich aufs Smartphone laden kann, bieten Trainingsanregungen. Aber was passiert dabei mit den Daten der Leute, die sie nutzen? Der Verbrauchertipp von Tobias Volke.
Fitness- und Gesundheits-Apps bieten meist kostenlos oder für wenig Geld ein intelligentes, individuell angepasstes Trainingsprogramm. Der Haken, wer sie nutzen will, muss dafür einiges an persönlichen Daten preisgeben.
Durch diese Fitness-Apps werden unwahrscheinlich viele Daten gesammelt und natürlich auch konzentriert verarbeitet. Das lässt umfangreiche Schlüsse zu, wie Menschen leben und sich verhalten.
Erklärt Dorothea Teichmann, Juristin bei datenschutzexperten.de. Denn es handelt sich in diesem Fall nicht nur, wie bei den meisten anderen Apps, um Standortdaten und Identität. Fitness- und Gesundheits-Apps bieten weitere Vorteile, wenn man sie mit den sogenannten Wearables, also Smartwatches oder Fitnessarmbändern kombiniert. Diese messen die Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung im Blut. Moderne Ausführungen wissen sogar über den Wasserkonsum oder den Menstruationszyklus Bescheid. Neben dem ursprünglichen Zweck werden diese Daten häufig auch noch zur Personalisierung von Werbung verwendet. Das kann lästig werden, doch es gibt auch weit ernsthaftere Gefahren, wie Datenschutzexpertin Katrin Schürmann zu bedenken gibt.
Ich kann daraus schon ein sehr zielgerichtetes Profil von dem Nutzer der App anlegen, wodurch man dann natürlich auch als Nutzer entsprechend geschädigt werden kann, wenn es in den Gesundheitsbereich geht, was dann vielleicht Diskriminierung angeht. Die Daten werden missbraucht, es kann Identitätsdiebstahl geben und. Also da sind relativ viele Szenarien denkbar.
Dabei ist die Rechtslage eindeutig. Nutzerinnen und Nutzer müssen wissen, worauf sie sich einlassen.
Das meiste steht sicher ganz am Anfang in den Nutzungsbedingungen, in der Datenschutzerklärung, die der gängige User einfach akzeptiert und wegklickt. In dem Moment, wo es tatsächlich um Gesundheitsdaten geht, geht das so einfach nicht mehr. Da sind wir dann auch in Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, wo es eben um besondere Kategorien personenbezogener Daten geht, zu denen die Gesundheitsdaten gehören. Und die dürfen für Apps nur mit einer ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet werden.
Die Datenschutzgrundverordnung schützt Nutzerinnen und Nutzer hier explizit. Eine Einwilligung muss, so heißt es in Artikel 7, informiert und freiwillig erfolgen. Jedoch lässt sich häufig nicht so einfach nachvollziehen und sanktionieren, wer sich nicht an die Vorgaben hält.
Umso wichtiger ist es eben auch, Apps zu nutzen, wo ich Dinge einstellen kann. Also das ist so ein Prinzip aus der Datenschutzgrundverordnung, nennt sich Privacy by Design und Privacy by Default. Das heißt, der Nutzer soll so viel datenschutzfreundliche Einstellungen haben wie möglich. Heißt, wenn ich so eine App nutze, ist es bestenfalls so, dass nicht alle meine Daten freigegeben werden, dass nicht alles gleich getrackt wird, sondern ich als Nutzer selber einstelle, welche Daten soll die App überhaupt speichern von mir, welche Daten sollen an wen freigegeben werden, weitergegeben werden.
Wenn es um so etwas Intimes wie Vitaldaten geht, lautet die Empfehlung der Datenschutzexpertinnen eindeutig, die entsprechende Zeit zu investieren und die Datenschutzvereinbarung auch zu lesen. Denn sind die persönlichen Daten einmal erhoben worden, ist kaum nachzuvollziehen, in welche Hände sie geraten sind.
Tobias Volke war das mit dem Verbrauchertipp.